Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge ist so, nehmen wir uns wieder Fragen vor, die ihr uns geschickt habt. Dabei geht es um Tipps für Fast Food, welche Milchprodukte auch mit einer Laktoseintoleranz gegessen werden können und auch zum Thema Abnehmen gibt es natürlich Antworten, zum Beispiel auf die Frage, wann der Körper Fett und wann er Muskeln abbaut. Dazu haben wir wieder ein Highlight der Woche für euch und zwar hat Achim ein Rezept mitgebracht, mit dem ihr Hafermilch selbst machen könnt. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
So Achim, wir legen direkt los und wir starten mit der ersten Frage. Christina fragt, gibt es Fastfood, das man ohne Bedenken essen kann? Ich finde, viele Bowls mit Gemüse oder auch so manche Currys vom Asiaten wirken auf den ersten Blick immer ganz gesund. Ist das auch wirklich so oder sollte es dann doch lieber wirklich nur die Ausnahme sein?
Tja, liebe Christina, das ist natürlich pauschal nicht so einfach zu beantworten. Gemüsebowls und Curry, die klingen ja schon mal besser als Döner, Pommes und Co. ne? Und Currywurst. Ja. Aber mal ganz grundsätzlich, frisches, selbstgekochtes Essen muss tatsächlich nicht unbedingt viel besser sein als fertig gekauftes oder Convenience-Essen. Das ist deutlich geworden anhand einer Studie, die im British Medical Journal veröffentlicht wurde. Und die haben 100 Rezepte aus einem Kochbuch-Bestseller oder aus Kochbuch-Bestsellern von TV-Köchen, die propagiert haben, dass sie gesündere Rezepte haben und gesünder kochen, mit 100 Fertiggerichten aus dem Supermarkt verglichen. Und die Fertiggerichte enthielten tatsächlich viel weniger Zucker, Kalorien und auch Fett. Auch ein Viertel weniger an gesättigten Fettsäuren als die selbstgekochten Gerichte. Außerdem hatten die zweimal so viel Ballaststoffe tatsächlich, die Fertiggerichte.
Okay.
Und da stellt die Aussage natürlich auch etwas in Frage, dass selbstgemachtes Essen grundsätzlich gesünder ist. Jetzt könnte man sagen, na gut, wir sind in England. Die sind ja jetzt nicht unbedingt bekannt für ein gesünderes Essen,
ja,
wenn man ans Frühstück schon denkt.
Ja, ja.
Aber tatsächlich stecken in vielen stark verarbeiteten Lebensmitteln mehr Nährstoffe als in weniger verarbeiteten. Gibt beispielsweise die Druckbehandlung oder der beispielsweise dieser Parboiled-Reis, habe ich auch schon in der Folge erwähnt, entsteht. Das ist ja quasi durch ein industrielles Verfahren, wird oder steigt der Gehalt an Vitamin B, an Niacin, Riboflavin, Thiamin tatsächlich an, weil die gesunden Inhaltsstoffe des Silberhäutchens ins Korn gepresst werden und dann wird das Silberhäutchen weggesprengt, ist ansonsten nur im Braunreis vorhanden. Also da trägt die Industrie tatsächlich dazu bei, dass das Produkt dann mehr gesunde Inhaltsstoffe enthält. Aber auch fertige, abgepackte, vorgeschnittene Salate, habe ich auch schon erzählt, bei den Foodhacks, sind, was die Nährstoffe anbelangt, gar nicht so verkehrt. Durch das Schneiden, da bildet der Salat sogenannte sekundäre Pflanzenschutzstoffe an diesen Schnittstellen aus, weil er sie schützen will vor Fressfeinden. Und deshalb sind 50% mehr Polyphenole in einem Salat, den man quasi so choppt, also schneidet und dann möglichst über Nacht in den Kühlschrank stellt. Es gibt beispielsweise auch noch eine Studie, eine spanische Studie, die sagt, dass ein Pflücksalat nach 10 Tagen Lagerung, abgesehen vom Vitamin-C-Gehalt, kann man übrigens zu den Spritzer Zitronensaft wieder aufpeppen, dann beim Salat, der enthält eh nicht so wahnsinnig viel Vitamin C, keinen signifikanten Nährstoffverlust feststellen kann. Also Salat aus der Tüte oder ein gechoppter Salat, jetzt geht man mal davon weg, von dieser Mikro- oder bakteriellen Belastung, die ja ab und an schon mal festgestellt wurde. Aber was die Inhaltsstoffe anbelangt, die Vitamine anbelangt, die sekundären Pflanzenschutzstoffe anbelangt, ist der geschnittene Salat gar nicht so verkehrt. Kann tatsächlich auch besser sein. Natürlich bin ich ein Freund von frisch gekochtem, allein schon, weil man sich viel intensiver mit dem Thema Ernährung natürlich auseinandersetzt. Man sitzt zusammen. Also eine generelle Verteufelung von Fastfood und verarbeiteten Lebensmitteln ist zumindest, was die Nährstoffgehalte anbelangt oder Mikronährstoffgehalte, schlicht und einfach falsch. So.
Annalena fragt, wenn verschiedenes Gemüse im Backofen bei 200 Grad zubereitet wird, wie viele Vitamine gehen dabei verloren?
Ja, liebe Annalena, das ist eine sehr gute Frage, die man aber pauschal gar nicht so leicht beantworten kann oder überhaupt pauschal nicht beantworten kann. Wir haben ja gelernt, dass man Lebensmittel schonend behandeln soll, ne? Das hat man ja früher immer und möglichst Rohkost, weil mit jedem Zubereitungsschritt ja wertvolle Inhaltsstoffe verloren gehen, Vitamine und Co. Aber das ist tatsächlich nicht immer so, denn bei vielen Lebensmitteln, bei einigen sogar, verbessert sich durchs Erhitzen sogar der Nährstoffgehalt, also an Mikronährstoffen. Beispielsweise erhöht sich der Vitamin-A-Gehalt von Spinat auf das Dreifache und wenn man ihn dünstet, erhöht sich sein Gehalt an wertvollen Mikronährstoffen auf das bis zu Fünffache zu frischem Spinat, den man beispielsweise für so einen Salat nimmt oder so. Es gibt ja diesen Babyspinat. Erhitzen tut übrigens auch also Kürbissen, Karotten, Tomaten, aber auch Süßkartoffeln gut. Brokkoli hingegen, der verliert recht viel und recht schnell, wenn man den unverpackt lagert im Vergleich zu Tomaten, die ja quasi immer besser werden, je mehr man die malträtiert und je mehr man die einkocht. Bei dem Brokkoli ist es so, dass er binnen weniger Tage nach der Ernte schon bis zu 80% seines Glucoraphaningehalts einbüßt und 50% seiner Antioxidantien. Also das ist eine ganze Menge. Das sind chemische Verbindungen, die eine Oxidation anderer Stoffe verhindern und somit vor Zellschädigung durch sogenannte freie Radikale schützen und die unterbinden sollen. Stichwort Hautalterung, Krebsentstehung und so. Also es wäre schon sinnvoll, wenn man die erhält. Absurd, bei Süßkartoffeln beispielsweise erhöht sich hingegen der Gehalt an gesunden Inhaltsstoffen durchs Backen, also wenn man die richtig malträtiert, auch richtig erhitzt, und zwar um stolze 75%. Beim Dämpfen, also wenn man Süßkartoffel quasi kocht und dämpft, da, wo man immer sagt, das ist die schonende Variante eigentlich, da gehen sogar 20% der gesunden Inhaltsstoffe verloren.
Ach, das ist ja verrückt, okay.
Also haben wir ja alle gelernt, ne? Dämpfen ist schonender als beispielsweise, wenn man das richtig backt. In dem Fall ist es so, dass da mehr Inhaltsstoffe verloren gehen. Hitze bringt es auch beim Kürbis tatsächlich. Wir haben ja eine Kürbisfolge gehabt, da kann man auch nochmal reinhören. Wenn man Kürbis erhitzt, beziehungsweise wenn man sie kocht, dann steigt schon nach wenigen Minuten der Gehalt an gesunden Inhaltsstoffen, insbesondere an Beta-Carotin, um das bis zu Vierfache an. Und das Lycopin, das kann sogar um das 40-fache hochschnellen, wenn man den kocht und erhitzt. Allerdings sind viele der gesunden Inhaltsstoffe im Kürbis wasserlöslich. Deshalb würde ich immer empfehlen, entweder das Kochwasser mitverwenden, zum Beispiel kann man ja Suppen oder einen Eintopf draus machen oder so. Oder man backt sie einfach, das ist auch super lecker. Und da bleiben bis zu 50% mehr an Vitamin C und Vitamin A erhalten. Also Kürbis ruhig backen, habe ich ja schon mal erzählt. Kann man ruhig so einen Spaghetti-Kürbis aufschneiden, Pinienkerne rein, bisschen Parmesan drüber, ab im Backofen, schmeckt super. Oh, und man erhält eben auch Vitamin C, Vitamin A. Die Zubereitung in der Mikrowelle, da würde ich allerdings abraten, man hört es ja immer wieder, ne, dass man Kürbis auch schnell mal so in der Mikrowelle zubereiten kann, so als Fastfood-Gericht. Als Fastfood-Gericht. Allerdings schon nach kurzer Zeit sind da 30% vom Beta-Carotin weg, wenn man die in die Mikrowelle stellt. Also, nur man kann es leider Gottes
nicht pauschal jetzt
liebe Annalena,
sagen,
man kann nicht pauschal sagen, ob das jetzt gut ist fürs Gemüse im Backofen oder eher schlecht.
Lena hat uns geschrieben. Sie fragt, welche Produkte können bei Laktoseintoleranz dennoch verzehrt werden? Zum Beispiel manche Käsesorten, wie jetzt zum Beispiel Mozzarella.
Also liebe Lena, da würde ich mal empfehlen, wir haben eine Käsefolge, da sind wir da sehr intensiv drauf eingegangen. Wir haben auch Folgen zum Thema Unverträglichkeiten. Aber nochmal kurz für dich zusammengefasst, wer unter Unverträglichkeiten leidet, muss, anders als diagnostizierter Milcheiweißallergiker, nicht komplett auf Milchprodukte verzichten. Bei manchen reicht es einfach schon, die Menge an Milchzucker zu reduzieren. Auch Joghurt, Käsesorten, wie beispielsweise eben von dir der Mozzarella genannt, Camembert, Edamer, Gouda, die enthalten zwar Laktose, werden aber, weil die haben ja eine Milchsäurebildung beziehungsweise sind die eine Fermentation, aus Laktose und der Verarbeitung meist ganz gut vertragen. Andererseits gibt es mittlerweile einen ganzen Markt von laktosefreier Produkte, auf die man zurückgreifen kann. Da ist die Laktose bereits aufgespalten und sie muss quasi im Darm nicht mehr verarbeitet werden und der Darm rebelliert auch nicht mehr. Trinks aus Soja, Hafer, Reis oder Mandeln, die sind von Natur aus laktosefrei.
Wieso heißt es, man sollte beim Essen 25 Mal kauen, aber Nudeln al dente kochen, damit der Magen länger zu tun hat? Diese Frage fand ich sehr knifflig und die kommt von Joanna.
Ja, die muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ist auch wirklich eine spannende Frage. Also beim Thema jeden Bissen 20 bis 30 Mal kauen geht es ja darum, dass es tatsächlich etwa 20 Minuten dauert, bis bei unserem Gehirn aus der Verdauung von den Sättigungsrezeptoren die Signale ankommen, Achtung, ich bin jetzt satt. So, und wer schlingt und wenig kaut, isst also in der Regel viel mehr, weil man noch gar nicht richtig spürt oder weiß, dass man eigentlich schon satt ist. Mhm. Ne? Deshalb geht es quasi so bei dem 20 bis 30 Mal kauen, dass man dem Kopf auch die Möglichkeit gibt, überhaupt zu registrieren und zu verstehen, hallo, ich bin hier satt. Ne?
Ja, ja.
Wer schlingt, hat manchmal dann wie so eine Fressnarkose, ja, und ist übervoll. Das liegt daran, dass die Schaltzentrale das noch gar nicht kapiert hat und die Signale bekommen hat. Bei der Al-Dente-Pasta geht es hingegen um die Magenverweildauer und letzten Endes um die Insulinausschüttung und die Blutzuckerregulation. Also das ist ein großer Unterschied. Je kürzer die Magenverweildauer von Speisen und von Lebensmitteln und Gerichten, umso höher ist die Insulinausschüttung und umso größer ist die Schwankung des Blutzuckerspiegels. Also das heißt, das sieht man beispielsweise bei einer al dente gekochten Pasta, die hat eine höhere Magenverweildauer. Man hat also nicht so einen hohen Insulinausstoß. Der Blutzuckerspiegel bleibt konstanter. Man kriegt also nicht so schnell wieder Heißhunger. Fettverbrennung läuft parallel eben auch höher und der Blutzucker rast nicht so in den Keller. Also der Blutzuckerspiegel steigt stark an und fällt dann auch durch den hohen Insulinausstoß quasi stark wieder ab, also wenn Speisen eine kurze Magenverweildauer haben. Es kann sogar tatsächlich zu einer Unterzuckerung kommen und Heißhunger auslösen. Je länger die Magenverweildauer, also ne, wie ich eben gesagt habe, wie beispielsweise bei der Al-Dente-Pasta, umso moderater und gleichmäßiger ist die Insulinausschüttung. Der Blutzuckerspiegel bleibt stabil, wir sind länger satt und Heißhungerattacken bleiben tatsächlich aus. Ja, deshalb würde ich immer darauf achten, gut zu kauen, sich Zeit zu lassen beim Essen und möglichst auf komplexe Kohlenhydrate und auf Lebensmittel, die schon eine gewisse Magenverweildauer haben.
Ja, seit ich diesen Podcast mit dir mache, bin ich auch ein richtiges Cowgirl geworden, weil das ist ja das, was du uns immer lehrst. Wie entscheidet unser Körper, wann er auf Fettreserve bzw. wann er auf die Muskeln als Energiequelle zugreift? Das möchte der liebe Michael wissen.
Boah, also lieber Michael, das sind heute Fragen. Unser Stoffwechsel ist ziemlich komplex, aber ich versuche mich mal kurz und verständlich zu fassen. Unser Körper verfügt ganz grundsätzlich über drei Energielieferanten, mehr nicht. Also Glucose in der Muskulatur, Fett, also Lipide, Proteine, also das sogenannte Eiweiß, das Muskelprotein. Der wichtigste Nährstoff, Brennstoff, ist die Glucose, also der Zucker. Ist nämlich unerlässlich für die Muskulatur. Man sagt auch immer, das ist der Brennstoff für Sportler oder für die Muskulatur. Und unser Gehirn ist angewiesen auf die Energie aus Glucose, also quasi von Zucker. Allerdings sind die Reserven in Muskeln und Leber im Vergleich zu den Fett- und Proteindepots sehr begrenzt und limitiert. Also wir könnten mit 10 Kilo Körperfett, ich habe das mal ausgerechnet, rund 25 Marathons laufen. Also eine Wahnsinnsmenge. Also du kannst da schon ordentlich was mit absolvieren. Ja. Aber die Glukosespeicher, die Glykogenspeicher in der Muskulatur, durchschnittlich sind es nur 400 Gramm bei Trainierten in der Muskulatur, in der Leber. Die ist ruckzuck, sind die weg. Also bereits nach einem Tag ohne Nahrung, wie bei einem totalen Fasten, sind die Glykogenspeicher erschöpft. So, dann sind die leer. Und wie reagiert der Körper auf einen Mangel an Glucose? Er macht sich schnell dran, aus Protein, also aus Muskulatur, Energie zu gewinnen. Es wird also die wertvolle Muskulatur verbraucht und daneben greift er auf die Fettdepots zurück, um einen Glucoseersatz sozusagen zu produzieren, also die sogenannten Ketonkörper. Mhm. Und die werden dann die wichtigste Energiequelle, das ist quasi so ein Ersatzstoff für unser Gehirn. Ja. Also lieber Michael, diese Stoffwechselvorgänge, die laufen natürlich auch parallel ab und steigen dann quasi prozentual an, wenn beispielsweise sich die Kohlenhydratspeicher dem Ende zu neigen. Man merkt es beim Marathon, wenn man sagt auch beim Radfahren, da kommt der Mann mit dem Hammer, also wenn die Glykogenspeicher leer sind, dann ist man nicht mehr fähig, irgendwie eine Leistung zu bringen, weil dann greift der Körper, ist gezwungen, intensiv auf die Verstoffwechslung von Fett zurückzugreifen. Mhm. Und die ist viel aufwendiger. Wir brauchen die 20-fache Menge an Sauerstoff, um Fett zu verstoffwechseln, als von Kohlenhydraten. Kohlenhydraten. Krass. Und deshalb ist Kohlenhydrate so ein wichtiger, schneller Energieträger. Und wenn man ja quasi an den Punkt kommt, dann kann man eigentlich nur noch aussteigen aus dem Marathon, weil dann kriegt man das die Energie gar nicht mehr so schnell rein und man ist dann nur noch sehr limitiert leistungsfähig. Oder man kriegt da so einen richtigen Tunnelblick, wenn die Glykogenspeicher fehlen. Das ist aber der Moment, wo der Körper gezwungen ist, maximal auf die Fette als Energiequelle zurückzugreifen.
Ah, okay. Ja, dann wurde die Frage jetzt auch mal geklärt. Sehr spannend. Und Achim, du kannst jetzt wieder kurz Luft holen. Das war's nämlich. Vielen, vielen Dank für die ganzen Fragen, die reingekommen sind. Und wir versuchen natürlich immer mal wieder eine Q&A-Folge zu machen, um auch alle weiteren zu beantworten. So, wir kommen jetzt aber erstmal nochmal zum Highlight der Woche.
Das Highlight der Woche.
Achim, was hast du uns da mitgebracht?
Selbstgemachte Hafermilch tatsächlich. Also wir drehen gerade fürs ZDF ein neues Format, quasi eine Öko-Challenge. Da geht es darum, ob nachhaltig auch günstig geht und sein kann. Und da bin ich echt drauf gekommen oder wir haben recherchiert und haben gesehen, dass Hafermilch ruckzuck ein selbst gemacht ist und auch noch lecker schmeckt. Für 1 Liter Hafermilch braucht man 70 Gramm Hafer, ganze Körner, kostet 10 Cent, also nix. 1 Liter eiskaltes Leitungswasser kostet auch quasi nix. 1 bis 3 Esslöffel Sonnenblumenöl, je nach Geschmack, also kann man da auch etwas mehr mit reingeben, dann wird's halt ein bisschen cremiger. Und noch für den Geschmack eine Prise Salz reicht schon aus. Dann ordentlich mixen, durch ein Sieb abseihen und den Rest kann man dann wunderbar, wie ich gelernt habe, noch weiterverwenden. Muss man also nicht wegschmeißen. Da stecken nämlich die guten und gesunden Inhaltsstoffe drin. Also entweder zum Backen verwenden oder man kann ihn auch einfach so mit ins Müsli rühren. Und die Hafermilch kann man natürlich schön in seinen Kaffee mit reinhauen.
Das finde ich ja mega. Das geht ja einfach und ist auch noch super günstig.
Ruckzuck und saugünstig.
Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Antworten, Achim. Und wenn ihr da draußen wollt, dass auch eure Frage mal in einem Q&A vorkommt, dann schreibt uns gerne einfach bei Instagram oder eine Mail an isso@edeka.de. Und damit sagen wir auch schon wieder Tschüss und bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lu, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, Cheers!
Cheers!